Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Hans-Dieter Heimdall, der Kulturkoordinator des Deutschlandradio, also für unsere Senderfamilie Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova, ein Kollege aus dem Haus. Kurzer Weg. Herzlich willkommen hier im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Was heute wichtig ist, worüber es sich zu reden lohnt, nachzudenken lohnt, das steht auf unserer Agenda. Schönen guten Tag an alle, die dabei sind im guten alten Radio oder auch im Podcast. Sie sind zum ersten Mal hier mittags zu Gast. Das ist insofern sehr schön, weil Sie uns erklären können, was ein Kulturkoordinator macht. Das machen wir später im Laufe dieser Sendung. Das ist aber auch insofern super, weil wir heute auch über eine Studie sprechen werden, die beklagt, dass in die Talkshows in Deutschland eigentlich immer die gleichen Leute eingeladen werden. Also wir haben das heute schon mal vermieden. Herzlich willkommen.
Ja, genau. Danke. Es klingt zwar so, als wäre es immer schon so gewesen, aber nein.
Ja, es gab auch die eine oder andere Begegnung natürlich, aber sozusagen hier an diesem Punkt. Ich freue mich auf diese Stunde.
Danke, ich auch.
Wir sortieren die Themen und Nachrichten dieses Tages. Zu denen gehört Rätselraten um die belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikova. Ist sie in der Ukraine? Wurde sie von den Behörden Weißrusslands gefangen genommen? Wurde sie entführt? Wir haben gerade in den Nachrichten gehört, dass es offenbar eine Festnahme gab an der Grenze zur Ukraine. Sie selbst hatte sich, als sie im August von einem Journalisten angesprochen worden war, auf die Frage, warum sie eigentlich noch frei sei, selbst überrascht geäußert.
Ich wundere mich schon seit 3,5 Monaten eigentlich, dass ich frei bin. Aber ich finde, die Frage ist nicht so korrekt, weil jede von 9 Millionen Bevölkerung in Belarus könnte jeden Tag festgenommen sein. Und das wissen wir alle.
Das war Maria Kolesnikova, die Oppositionelle aus Weißrussland im August. Wie gesagt, nicht ganz klar, wo sie im Moment ist. Eine weitere Nachricht in einer gerade ziemlich angespannten Situation, was Belarus angeht. Die anhaltenden Proteste gegen Präsident Lukaschenka. Es gilt aber natürlich auch nach wie vor dieses Stichwort angespannte Situation für den Fall Nawalny, der russische Oppositionelle, der jetzt immerhin wieder aus dem Koma geholt werden konnte, hier in der Charité in Berlin. Der Journalist Hans-Dieter Heimdall ist mein Gast heute, Kulturkoordinator des Deutschlandradio. Gerade wenn wir auf den Fall Nawalny schauen, wir erleben ja gerade eine intensive Debatte, wie umgehen mit Russland, welche Konsequenzen muss das haben. Und ich fürchte, wir stecken einmal mehr in diesem bekannten Dilemma. Kooperation geht nicht, Konfrontation bringt nichts.
Ja, wirklich ein schreckliches Dilemma. Zum einen wegen des Gegensatzes, den Sie erwähnen, aber auch deshalb, weil das, was man tun könnte, als Instrument überhaupt nicht zu dem passt, was man eigentlich erreichen will. Also es ist ja nicht so, dass Boykott im Kleinen oder im Großen eine große Erfolgsgeschichte in den letzten Jahrzehnten geschrieben hat. Also der Extremfall ist vielleicht sowas wie Kuba. Boykott hat keinen Systemwechsel erzwungen, sondern typischerweise eher dieses Thema auch noch stabilisiert. Da bin ich eigentlich dann schon auch geprägt von Willy Brandts Wandel durch Annäherung. Aber das heißt ja eben gerade in so einer Beziehung dann auch was zu gestalten, es nicht einfach nur hinzunehmen, aber umgekehrt sich auch klarzumachen, dass es schon ein hoher Wert ist, im Gespräch zu bleiben, in Beziehung zu bleiben. Und was da jetzt die richtige Dosis ist, was das richtige Maß, das finde ich richtig schwierig. Es wird uns natürlich, also jetzt uns, Europa, den westlichen Staaten nicht gelingen, Russland Rechtsstaatlichkeit erziehen.
Ja, das ist ja quasi das, was irgendwie drinsteckt, wenn man sagt, man braucht eine unabhängige Untersuchung, die russischen Behörden müssen Antworten geben. Das ist ja auch ein bisschen unbeholfen, denn wir wissen und ahnen ja, dass das Ergebnis wohl kaum sein wird, dass man da sagt, offenbar haben wir ihn aus Versehen vergiftet.
Ja, das wird nicht passieren. Es ist ohnehin ein bisschen symbolisch beides. Also zum einen ist es symbolisch, dass wir auf Nawalny jetzt sehr, sehr stark gucken und auf die täglichen Menschenrechtsverletzungen in Russland, die nicht so prominenten Dissidenten und Regimekritikern widerfahren, nicht gucken. Und umgekehrt natürlich auch, wir gucken auf Nord Stream 2 und auf viele andere Bereiche der Zusammenarbeit nicht. Also das wird dann so ein symbolischer Gegensatz. Muss man das jetzt stoppen, um das nicht hinzunehmen? Da ist die Frage im Ansatz, glaube ich, schon so aufgeladen, dass man der Sache nicht gerecht wird.
Und aufgeladen ist ja auch die politische Kommunikation. Ich habe den Eindruck, wir rutschen da nicht erst seit Nawalny, schon seit einiger Zeit, aber seit dieser Eskalation wieder deutlich mehr in diese Argumentations- und Konfrontationslogik und auch die Rhetorik des Kalten Krieges. Und
das scheint mir auch so. Und auch wie zur Zeit des Kalten Krieges gibt es eine Reihe von Krisenherden, von Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Staatengruppen, die so ein bisschen stellvertretend dann auch diesen Gegensatz noch verstärken. Wenn man jetzt an Syrien denkt, wenn man an Libyen denkt, aber auch an verschiedenen anderen Orten. Es gibt ja einige, die nicht ganz zu Unrecht, finde ich, sagen, dass Europa da eine andere und bessere und stärkere Rolle spielen sollte als im Kalten Krieg, Weiland auch wirtschaftlich eine andere Bedeutung hat und gerade Deutschland mit einem relativ guten, was das dann schon immer heißen mag, Verhältnis zu Russland, wäre eher aufgerufen zu vermitteln. Wenn man sich jetzt mal den Ukraine-Vorgang, die Annexion der Krim als Modell anguckt, dann sieht man da, ja, Europa ist in der Lage, was zu tun. Deutschland ist in der Lage zu vermitteln, hat Gespräche angestoßen. Steinmeier hat sich da große Verdienste erworben. Aber am Ende so richtig viel gebracht hat es leider auch nicht. Weder den Menschen auf der Krim noch denen in der Ostukraine. Es sei denn, man wertet als Erfolg, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist.
Das ist ja das, was einige Expertinnen und Experten sagen, dass das wahrscheinlich der Erfolg ist, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist. Und das frage ich mich jetzt auch vor dem Hintergrund dieser Situation. Was ist eigentlich die Motivation bei der Bundesregierung jetzt gerade? Sie haben es angesprochen, die Dosis, Konfrontation, Kooperation, da offenbar die Mengenverhältnisse zu verschieben Richtung Konfrontation. Und die einzig schlüssige Erklärung für mich ist eigentlich, dass man auf den Fall Nawalny blickt, aber eigentlich, und deswegen haben wir das hier heute auch gedanklich zusammengebracht, eigentlich auch Größeres meint. Also auch an dieser Stelle deutlich machen will, das Maß ist voll. Wenn ihr jetzt bei Belarus auf die Idee kommen solltet, ein zweites Ukraine zu statuieren hier von russischer Seite, dann geht es zu weit. Ich weiß nicht, ob das aufgehen kann, aber vielleicht ist das eine Strategie.
Ja, mir scheint es auf jeden Fall so, dass da ein Folterwerkzeug auf den Tisch gelegt wird und man signalisiert, dass die europäischen Staaten Russland signalisieren, dass das nicht akzeptiert wird, sei es innenpolitisch dieser Umgang mit Dissidenten, sei es auch, wenn jetzt die russische Regierung da Truppen nach Weißrussland zur Stützung von Lukaschenko schicken würde. Ich denke, dass das erstmal ein diplomatischer Drahtseilakt werden wird, dass das auch richtig ist, dass das ein diplomatischer Drahtseilakt werden wird. Es wird eine Art von diplomatischer Zwischeneiszeit sein, so ähnlich wie nach Skripal auch. Aber ich denke, dass wenn Putin die Hände von Lukaschenko hält, ich meine, er unterstützt ihn ja, das Regime ist ja finanziell total abhängig, dann wird es, glaube ich, keine weiteren Konsequenzen geben. Und vielleicht ist das dann der Erfolg dieser Drohung auch mit scharfen, empfindlichen wirtschaftlichen Sanktionen, dass er sich an der Stelle zurückhält. Das könnte sein.
Wir müssen jetzt über die Luft reden und ich habe eine ziemlich alarmierende Zahl. 400.000 Menschen sterben jedes Jahr in der Europäischen Union früher, als sie müssten, weil die Luft zu dreckig ist. Das sagt die Europäische Umweltagentur in einem Bericht, der heute veröffentlicht wurde. Und wenn man andere Umweltfaktoren noch dazu nimmt, Lärmbelästigung zum Beispiel, dann sind es sogar 630.000 Menschen, die vorzeitig sterben. Ich habe mal versucht, das greifbar zu machen, Hans-Dieter Heimdall. Das sind in etwa so viele Menschen, wie in Ihrer Heimatstadt leben, in Bremen, richtig?
Ja, richtig. Ja. Das stimmt. Mein Gott. Jedes Jahr einmal Bremen.
Einmal Bremen. Und Bremerhaven. Nicht vergessen. Aber lassen Sie uns über Lösungen reden, bevor wir zu depressiv werden angesichts dieser Dimension. Da liegt nämlich heute der Fokus mal nicht, wie ich auch erst vermutet hätte, bei Autos und Lkw. Das ist ja so das Erste, woran man denkt, bei schlechter Luft, gerade in den Städten. Die EU-Verkehrsminister gucken sich den Schiffsverkehr genauer an in Hamburg. Greening Shipping heißt die Konferenz. Mein Kollege Friedrich Wirwig hat sich das Problem genauer angeguckt. Wie ungrün ist denn die Schifffahrt? Wie groß ist das Problem?
Also die Schifffahrt gilt generell als Nachzüglerin, was den Klima- und Umweltschutz angeht. Ich habe mir mal eine EU-Statistik dazu rausgesucht, in der heißt es, dass der internationale Schiffsverkehr zwar nur weniger als 3,5% der gesamten Treibhausgasemissionen der EU ausmacht, aber zusammen mit der internationalen Luftfahrt beim Zuwachs an Treibhausgasemissionen in den letzten 20 Jahren zu den am stärksten wachsenden Sektoren gehört. Also im Schiffsverkehr gab es da zum Beispiel einen Zuwachs von rund 32%, im Luftverkehr, was ja bekannt ist, 130%. Der Autoverkehr hat im Vergleich dazu nur um 20% zugenommen. Also nicht der Autoverkehr selbst, sondern die Emissionen.
Ich meine, das Interessante ist ja, dass die Schifffahrt eigentlich als ja sauberes Verkehrsmittel, also zumindest so ein bisschen den Leumund hat, weil man so unglaublich viel auf einmal transportieren kann mit nur einem Fahrzeug.
Genau, also von der Energiebilanz her, das lernt man dann, wenn man an der Küste aufwächst, gehören die Güter eigentlich auf das Schiff. Also die Schiene braucht ungefähr halb so viel Energie, was jetzt so Rollwiderstand und wie viel, die rechnen das dann immer um in Joule pro Tonne Transport, braucht also die Schiene ungefähr halb so viel wie auf der Straße der Lastwagen und das Schiff nochmal die Hälfte. Das ist allerdings gemünzt auf die Binnenschifffahrt, aber das gilt natürlich auch für die großen Entfernungen. Also eigentlich ist es eine kluge Idee, Güter auf dem Wasser zu transportieren.
Und diese Zuwächse, ich meine, man ahnt es, alles vor Corona-Zahlen vermute ich mal, aber ja, die Globalisierung unbedingt. Spielt da natürlich eine Rolle. Aber das heißt, das Problem liegt also vor allem darin, wie diese Dinge angetrieben werden. Also Schweröl ist ja so ein Stichwort, das ist ja der Hauptschmierstoff sozusagen, der ja noch billiger ist als Rohöl. Also das heißt, man verbrennt eigentlich Abfälle.
Ja, genau. Andererseits liegt es nicht nur am Schweröl, sondern zum Beispiel auch daran, dass es ja erstaunlicherweise noch sehr lange Liegezeiten für Schiffe gibt. Also die UN-Seeschifffahrtsorganisation hat errechnet, dass Schiffe bis zu 9% ihrer Zeit an Ankerplätzen liegen und darauf warten, dass sie überhaupt in einen Hafen dürfen. Dem vorausgegangen ist oft, dass diese Schiffe sehr schnell gefahren sind, um dorthin zu kommen, weil sie einfach nicht wussten oder warum auch immer, dass es da keine Liegeplätze gibt. Also man würde denken, heutzutage besteht so ein Problem nicht mehr.
Also ich übersetze das Bild gerade mal. Man kennt das aus dem Autoverkehr. Man fährt möglichst schnell irgendwo hin und sucht dann 30 Minuten Parkplatz.
Ja, genau. Oder man steht dann an der nächsten roten Ampel.
Okay.
Also so, was ja dann auch Quatsch ist. Und also die IMO, so heißt diese Organisation, hat zum Beispiel einen Leitfaden entwickelt, damit sich sämtliche Akteure, die daran beteiligt sind, besser verständigen können, damit diese Schiffe erst langsamer fahren oder sozusagen on time im Hafen ankommen und dann auch sofort einen Liegeplatz finden, was nicht nur weniger Luftverschmutzung bedeutet, sondern ist auch kosteneffizienter
einfach. Hans Heimler, Sie haben das gerade schon gesagt, auch aus Bremer Perspektive, so bestimmte Themen sind Ihnen da immer wieder begegnet. Also, dass man zum Beispiel irgendwie nicht die Schiffstanks reinigt auf hoher See und einfach alles reinspült. Ich habe aber auch bei dem Thema das Gefühl, also gerade wenn ich das höre, Frederik Wirwig, man will jetzt darüber nachdenken, wie man besser koordiniert. Klingt so für mich so gefühlt nach den nächsten 10, 20 Jahren, bis was passiert.
Ja, also Herr Wirwig hat das ja gesagt direkt zu Beginn, die Schiffsbranche hinkt furchtbar hinterher, was Umweltbewusstsein anbelangt. Das bezieht sich ja nicht nur auf den Energieverbrauch und das Mittel, das da eingesetzt wird, aber eben auch. Und das hat auf jeden Fall auch damit zu tun, dass es eine vollkommen internationale Branche ist, ja, und auch insofern noch geteilt, dass jemand an dem einen Ort etwas organisieren kann und das Schiff aber unter einer anderen Flagge fährt und dann auch entsprechend sich nach anderen Regeln richten muss. Und dann ist die Konkurrenz eben auch international, nicht? Also wenn ich hier von Bremen was nach China oder umgekehrt von China was nach Bremen bringen will, dann habe ich natürlich alle Speditionen, alle Reedereien dieser Erde zur Auswahl. Und das andere ist, dass es so unglaublich schwer zu kontrollieren ist, sich auf einen Standard zu einigen. Viele wollen da gar nicht so gern ran. Aber wenn man ihn dann hat, wie zum Beispiel bei dem Problem, das Sie da eben erwähnt haben, dass man eben Tanks nicht reinigt mit Meerwasser und das dann ablässt ins Meer, das ist schon sehr lange verboten und wird auch bei uns mit Flugzeugen und so weiter überwacht, aber in anderen Teilen der Welt natürlich nicht. Und es ist unglaublich schwierig, das durchzusetzen. Und da spart dann eben ein Schiffseigner nochmal eben ein paar tausend Euro, auf die es ihm dann an der Stelle ankommt. Also das ist wirklich schwer, das durchzusetzen. Das wird ein langer Weg werden, aber es ist unbedingt nötig.
Und den Weg wollen ja die EU-Verkehrsminister gehen mit dieser Konferenz. Andreas Scheuer hat eingeladen nach Hamburg. Was ist denn da so auf dem Tisch? Was gibt es denn so für Ideen, den Schiffsverkehr grüner zu machen?
Also es gibt zum Beispiel die Idee, stärker auf Windkraft zu setzen. Da geht es dann nicht darum, dass zum Beispiel alle Schiffe ausschließlich nur mit Windkraft unterwegs sein sollen in einigen Jahren, sondern es geht eigentlich um eine Kombination von Technologien. Das müsste erstmal stärker durchgesetzt werden, dass zum Beispiel ein herkömmliches Motorschiff mit Windkraft unterstützt wird oder dass ein Windantrieb einen Hilfsmotor bekommt.
Darf ich mal gerade nachfragen, Windkraft heißt in dem Fall dann wahrscheinlich nicht, dass da ein Windrad draufsteht, das Strom macht, sondern wirklich Segel? Oder?
Ja, genau. Also wenn ich das erzähle, weil das gab einen in Bremen berühmten Unternehmer, der dann wegen Betrugs pleite ging, der Beluga-Reeder Nils Stolberg, der war ein großer Fan davon. Gibt einen Hamburger Forscher, Lenkdrachen heißt das Stichwort. Also Lenkdrachen zur Unterstützung von Frachtschiffen, die sind so groß wie eine Dreizimmerwohnung von der Quadratmetergröße her und kosten leider auch über 2,5 Millionen Euro, weshalb es eine Weile dauert, bis es sich rentiert. Aber sparen 3-4 Tonnen Schiffsdiesel am Tag für das Schiff. Und je nach Preis und so weiter rechnet sich das dann schneller oder später. Aber da gibt es Möglichkeiten mit Wind als zusätzlicher Antriebsquelle. Ich muss ja auch wetterunabhängig bleiben und so. Das ist klar, dass man das nicht ausschließlich benutzen kann.
Sonst
aber dann doch einiges zu sparen an Energie. Genau.
Okay. Dazu hätte ich noch ein paar Zahlen. Genau, also wenn man ältere Schiffe umbaut, ließen sich damit 10-30% an Treibstoff einsparen. Bei Neubauten sogar 50%. Also ist schon enorm.
Mhm. Okay. Ja, Greening Shipping. Der Schiffsverkehr soll grüner werden. Danke, Friedrich Wirwig, für diese Information. Danke, Hans-Dieter Heimdall, bis hierhin. Es sind immer die gleichen. In den großen deutschen Talkshows kommen die ständig gleichen Bundespolitikerinnen und Journalisten zu Wort. Andere Perspektiven fehlen. Das beklagt eine Studie, die heute rausgekommen ist, veröffentlicht vom Think Tank Progressives Zentrum. Und ich begebe mich jetzt in gewisser Weise ins Glashaus, gemeinsam mit Hans-Dieter Heimdall, Kulturkoordinator unseres Senders, viele Jahre in leitender Rolle hier, aber auch zum Beispiel bei Radio Bremen. Denn was für die Fernsehsender gilt, gilt ja möglicherweise auch für uns. Aber fangen wir mal bei den Big Four an. So sind die genannt in der Studie, die großen vier, die da untersucht wurden. Anne Will, Hart aber fair, Maischberger und Maybrit Illner. Der Vorwurf der Studienmacherinnen und Studienmacher, da werde die Gesellschaft nicht in ihrer Breite repräsentiert. Nachvollziehbar für Sie, dieser Vorwurf?
Ja, der ist nachvollziehbar, der ist berechtigt und ich finde es auch gut, dass er erhoben wird. Ich habe mir nochmal rausgesucht aus der Studie, die 2019 gemacht wurde. Frauenanteil 38%, Migrantinnen 5%, Ostdeutsche 11%, People of Color 6%. Also die Kritik daran, dass die Breite der Gäste, die gesellschaftliche Breite nicht repräsentiert, ist berechtigt. Aber es tut sich was. Unterschätzen soll man nicht den Ehrgeiz von Redakteurinnen und Redakteuren, sowohl bei uns als auch in den Talkshow-Redaktionen. Die wollen gerne interessante Gäste, möglichst auch Gäste, die nicht bei den anderen auch schon immer sitzen, die auch gut erzählen können. Natürlich brauchen sie Gäste, die auch wirklich dieses gut erzählen können, im Sinne von, kann in so einer Fernsehsituation Rede und Antwort stehen, ist schon ein wichtiges Kriterium. Ich muss gestehen, dass ich den Erfolg dieser Talkshows in Deutschland auch ganz berührend finde. Ich finde, das ist wirklich so etwas wie ein öffentliches, demokratisches Forum. Da wird die Res Publica, da werden die öffentlichen Angelegenheiten verhandelt. Und wir alle schauen zu, vollziehen die Gedanken nach und wägen mit. Ich finde das toll und rührend. Und ich finde es dann auch richtig, dass diese Kritik geübt wird, damit sich dieses Forum entwickelt. Und daran nehmen eben auch andere Anteil. Mich hat an dieser Studie so ein bisschen überrascht. Die haben so eine Trennung gemacht zwischen Vertretern von NGOs, die zu wenig eingeladen würden.
Also und nicht Regierungsorganisationen, genau.
Genau, ja, danke für die Ergänzung. Und Aktivistinnen. Ja, ich hätte jetzt erstmal gedacht, dass das so eine Gruppe ist, aber gut, vielleicht nicht. Also vielleicht ist jemand, der aus einer Organisation kommt, die für ein Thema sich einsetzt. Ich vermute, dass sie jemanden wie ein Vertreter von Greenpeace oder von Foodwatch dann eher zu den Aktivistinnen rechnen würden und jemand vom Verbraucherschutz wahrscheinlich eher zu einer Nichtregierungsorganisation. Aber diese Kritik ist gut und macht die Shows besser und ihre Einladungspolitik. Gleichwohl für mich kein Grund, da den Stab zu brechen, weil ich auch sehe, dass sich da was bewegt. Und bei uns ja auch.
Ja. Also ich habe extra mal raussuchen lassen. Die Redakteurin hat sich vorhin rangesetzt, damit wir hier, Stichwort Glashaus, nicht sofort den Zusammenbruch erleben unserer Fassade. Von den 108 Gästen, die in dieser Sendung seit Mai waren, waren 55 Frauen und 53 Männer. Jetzt kann man uns vorwerfen, die haben jetzt bewusst irgendwie diesen Zeitraum gewählt, damit es hinhaut. Nee, ich glaube, es haut auch insgesamt hin. Interessant ist aber dann natürlich die Frage, okay, das ist ein Kriterium, Männer, Frauen, das kann man relativ einfach beantworten. Dann gibt es natürlich andere Kriterien. Wolfgang Thierse hat mich mal gefragt, als er hier saß, wie viele Ostdeutsche sind eigentlich bei Ihnen in der Sendung? Da wüsste ich bei manchen Biografien schon gar nicht, genau, wie ist das eigentlich, ne? Wo setzt man da an? Und dann komme ich nämlich zu dem Problem, das ich dann auch sehe an dieser Studie, auch an so einer kleinen Zwischenüberschrift, die sich da findet, wer spricht für wen? Geht halt auch ein bisschen davon aus, also von so einer ständigen Repräsentanzlogik. Man spricht immer sozusagen für seine Sache. Und der Reiz liegt ja auch manchmal gerade darin, dass man eine Draufsicht hat, dass man eben nicht sozusagen für sein Thema, für seine Herkunft und dergleichen eingeladen wird. Also da müssen wir, glaube ich, auch aufpassen, ja, dass wir nicht so eine Repräsentanzdemokratie werden.
Genau, ich bin sehr dankbar, dass Sie das sagen, denn es kann ja nicht das einzige und sollte auch nicht das einzige Kriterium sein, dass jemand aus einer persönlichen Betroffenheit spricht. Also ist hier jetzt der Ostdeutsche? Ist das der Sozialdemokrat? Ist das der Parlamentarier? Der ist ja nun auch alles Mögliche. Aber er wird gerne eingeladen, weil er ein kluger, mitdenkender Mensch ist und zu vielen Themen in einer Weise sich in Debatten einschaltet, die man als produktiv empfinden kann. Insofern finde ich auch, wir müssen es ein bisschen offen halten. Wir dürfen es nicht zu eindeutig auf so ein Betroffenenprinzip zurückbringen. Aber die Forderung Repräsentanz in der Breite ist auf jeden Fall richtig. Und natürlich gibt es bestimmte Themen, also über Migration zu reden, ohne Menschen, die eine Migrationserfahrung gemacht haben, geht einfach nicht.
Das ist ja auch der ein oder anderen Fernseh-Talkshow in letzter Zeit auf die Füße gefallen. Jetzt frage ich mich aber auch bei den Fernsehsendern, da kommt wahrscheinlich noch ein Problem hinzu und das benennen auch die Studienmacherinnen und Macher, dass die halt immer auf Nummer sicher gehen wollen und müssen und dass sie denken, wir wollen da Leute haben, bei denen wir wissen, die bestehen so eine Stunde oder Dreiviertelstunde, die können einen Satz gerade aussprechen und kriegen nicht Schnappatmung. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Vorwurf ist, denn es ist natürlich auch eine Show, eine Talkshow und nicht die Podiumsdiskussion der Volkshochschule. Sozusagen solche Kriterien auch anzuwenden, ist vielleicht nicht ganz verkehrt.
Ja, also wenn man mal einen eingeladenen Gast hat wirklich absaufen sehen, der dadurch nicht nur sich Schaden zufügt, sondern auch der Sache, dann sieht man, welche Verantwortung Redaktionen da auch haben, Leute einzuladen, die da auch ihre Frau, ihren Mann stehen können. Und umgekehrt gibt es, habe ich schon gesagt, auch eine Neugier, immer wieder neue Leute auszuprobieren und das zu machen. Also da ist eine Dynamik drin, das finde ich auch vollkommen richtig. Aber dieses eine Kriterium, dass da jemand diese Situation durchstehen kann, spielt natürlich eine wichtige Rolle. Und das andere Kriterium, will man einen Streit inszenieren oder möchte ich Menschen, die viel von dem Thema verstehen? Mhm. Und da sind Fernsehmacher natürlich auch ein bisschen Dramaturgen. Die wollen nicht unbedingt einen Streit inszenieren, wo Leute sich die Köpfe einschlagen, aber sie wollen, dass jemand klar seine Meinung vertritt. Ja. Und wenn jeder Gast anfängt mit "Sie haben recht", dann ist das am Ende vielleicht eine langweilige Sendung. Dann ist auch wiederum keinen gedient. Aber ich denke, die haben schon ein vernünftiges Augen.
Aber das finde ich ein interessantes Stichwort, was Sie da anbringen. Jetzt mache ich es gerade falsch in der Fernseh-Talkshow, müsste ich jetzt sagen, das ist vollkommen falsch, Hans-Dieter Heimler, was Sie da sagen. Nein, aber
Sie haben mich missverstanden.
Sie haben mich missverstanden. Aber im Ernste gesprochen, es gibt, und diesen Vorwurf kann ich nachvollziehen, das Problem häufig bei diesen Runden, dass man das Gefühl hat, es geht nicht nach vorne. Also dass es sozusagen die Reproduktion von eingeübten Positionen ist und auch von eingeübten Konfliktsituationen. Und ich kann das eigentlich auch nur beobachten und frage mich dann auch für die Kolleginnen und Kollegen im Fernsehen vor allem, wie kriegt man das eigentlich hin? Also, dass man auch bei diesen Debatten dann irgendwie auch das Gefühl des Mehrwerts hat. Ich glaube, das schmerzt dann wahrscheinlich auch gerade viele professionelle Beobachter, dass es da manchmal ein bisschen zu kurz kommt.
Ja, das kann schon sein. Also zunächst mal würde ich die grundsätzlich positive Anmerkung machen wollen, die sitzen ja an einem Tisch. Die reden ja miteinander. Das ist erstmal
tun
ein gutes
das?
Signal.
Das ist manchmal die Frage, ob sie das wirklich tun.
Dann gibt es eben beides.
Miteinander reden.
Ja, doch, würde ich erstmal sagen. Die sitzen ja da. Und es ist ja ein bisschen Problemanzeige und es ist ein bisschen Wettbewerb um Lösungen. Und natürlich gibt es so Grenzfälle, wo jemand so vehement auf seiner Problemanzeige beharrt, dass man da nicht ernsthaft einen Schritt vorankommt. Es bemühen sich ja schon auch die Redaktionen, dann mal positive Beispiele zu bringen in einem Einspieler oder so und dann die Gäste zu fragen, ist das eine Richtung, in die man gehen kann? Manchmal kommt nichts raus, es stimmt. Ich erinnere mich auch an Sendungen, wo ich dachte, das hast du jetzt also erstens schon mal gehört und zweitens haben die einander nicht zugehört. schade, aber immer wieder habe ich auch wirklich umgekehrte Erfahrungen. Es gibt ja auch manchmal Beispiele, wie ein Problem durch eine solche Sendung eine große Prominenz erreicht. Ja, denken Sie an den jungen Pfleger, der einmal in der, ja, das war längst so ein Wahlbausteinsendung, glaube ich, auf das Problem in der Pflege aufmerksam machte, oder an das junge palästinensische Mädchen. Ja, also da ist schon Potenzial, auch etwas an einer Fragestellung, an einem Problem deutlich werden zu lassen, das dann über so eine Sendung strahlt. Vielleicht einer der Gründe, warum so viele einschalten.
Jetzt kommt die Frage: Was macht der Kulturkoordinator des Deutschlandradio?
Ja, die kürzestmögliche Antwort wäre wahrscheinlich zu sagen, ich vernetze Kolleginnen und Kollegen und Institutionen außerhalb des Hauses rund um kulturelle Themen und versuche aus guten Ideen und Aktionen noch ein bisschen mehr zu machen.
Mhm. Ihr Job kommt ja jetzt gerade zu einer Zeit, der man sowas wahrscheinlich genau dringend braucht, weil nämlich ja auch die großen Kulturinstitutionen ganz schön rudern müssen in diesen Corona-Zeiten. Sie haben mir erzählt, dass Sie gerade bei einem Konzert waren des RIAS Kammerchores. Ging das mit Abstand gut?
Ja, das ging gut. Das war wirklich sehr bewegend. Das war das erste Konzert des RIAS Kammerchores, ja, eines der Ensembles, die zu unserer Rundfunkorchester- und Chöre-Gesellschaft gehören, bei der wir auch Gesellschafter sind. Und die haben seit einem halben Jahr nicht gesungen. Und jetzt das erste Mal in einer kleinen Kirche in Aachen an der Elbe im Rahmen der Köthener Bachtage 10 Sängerinnen und Sänger von eigentlich 32, die der RIAS Kammerchor hat, 2 Musiker und eben Dirigent Justin Doyle, 65 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Kirche, haben ein sozusagen klassisches Bach-Programm gesungen, Jesu, meine Freude. Und die Schwierigkeit, auf die da stoßen mit den Chören, ist ja am schwierigsten, beginnt auch schon vorher, denn die mussten erstmal Probenräume suchen, wo sie mit Abstands, mit unter Wahrung der Abstandsregeln proben können. Und es war wirklich sehr bewegend. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass Justin Doyle dann am Ende des Konzertes darum bat, noch eine Zugabe singen zu können. Er sagte, normalerweise warte man auf den Wunsch des Publikums, aber wir freuen uns sehr, singen zu können. Dürfen wir noch eine Zugabe singen?
Das ist fast schon berührend zu hören. Ich musste gerade denken, das ist natürlich im Moment gerade für die Glücklichen, die dann so ein Publikum sind, ja auch ein noch exklusiveres Erlebnis häufig. Ich musste aber auch dran denken, also gerade RIAS Kammerchor, andere, die in ganz Deutschland und auch wahrscheinlich normalerweise über die Grenzen hinaus unterwegs sind, die müssen ja im Moment eigentlich auch so ein kleines Regelbuch mitnehmen und gucken, ich bin in dem Bundesland, da gelten diese Regeln. Wir haben gestern mit Ulrich Kuhn, dem Intendanten des Deutschen Theaters in Berlin und dem Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins gesprochen, der nämlich für mehr Einheitlichkeit plädiert. Ich spiele das gerade mal ein.
Je mehr Differenzen es gibt, desto mehr Streit und Unruhe und Unsicherheit. Aber natürlich muss man auch einsehen, dass es Länder gibt, die vielleicht ein bisschen schneller sein können, weil die Situation viel entspannter ist bei ihnen. Die großen Städte stehen ja erstaunlich gut da, wenn man bedenkt, wie viele Menschen hier oder in Hamburg leben oder in München. Also ich sehe ein, dass es Unterschiede geben muss, aber würde trotzdem für so viel Parallelität wie möglich eintreten.
Ulrich Kuhn fordert das ein, mehr Einheitlichkeit. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also die Saison geht los, überall in Konzerthäusern, Opernhäusern, Theatern, die ersten Premieren, und ausgefeilte Hygienekonzepte wurden entwickelt, die alle mehr Abstand vorsehen, Mundschutz bis zum Sitzplatz, Abstand natürlich auch für die Akteure auf der Bühne, das ist manchmal sehr schwierig. Manche Theateraufführungen werden sozusagen auf Abstand neu einer Regie unterzogen. Und alle gucken ein bisschen auf den ersten großen Präzedenzfall, das waren die Salzburger Festspiele. Und die haben einen Abstand von nur 1 Meter umgesetzt und haben ungefähr die Hälfte der Plätze besetzt. Auch in dem großen Festspieltheater mit Opernpremieren mit Elektra von Richard Strauss und so. Und das ist der Orientierungspunkt, auf den auch Ulrich Kuhn guckt, mit dem Ziel, dass es eben die Hälfte des Publikums sein könnte. Ich finde das sehr nachvollziehbar. Es ist ja nicht nur so, dass die, also auch das Publikum muss erstmal Vertrauen fassen und Vertrauen gewinnen. Ich bin jetzt auch, hatte das Glück, in der Philharmonie schon sein zu können und Konzerte schon zu hören. Die haben sehr, sehr großen Abstand. Jede zweite Reihe frei und immer 2 Plätze zwischen allen Besuchern. Dann kommen nur 20% der Besucherinnen und Besucher, die sonst in so einem großen Konzertsaal Raum haben. Das ist schon ein großer, großer Unterschied. Aber so nach 20 Minuten hatte ich es dann ungefähr vergessen. Da war ich dann doch so stark bei der Musik Und man merkt allen an, Publikum wie Akteuren, dass sie sich freuen, dass die Saison beginnt und dass sie wieder die Chance haben, was aufzuführen.
Die OECD hat sich Wort gemeldet, und zwar mit einer Sache, die immer wieder kommt, einmal im Jahr, der Bildungsbericht. Christiane Habermals in unserem Hauptstadtstudio war bei der Präsentation dabei, hat die wichtigen Stichpunkte aufgenommen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Christiane Habermals, gibt es im Prinzip beides, Lob und Tadel. Fangen wir mit dem Lob an?
Ja, gerne. Also insgesamt wurde Deutschland eigentlich ein recht gutes Zeugnis ausgestellt. Also es gibt zwar noch einige, ja, nicht Defizite, das nicht, aber es gibt immer noch weniger Personen mit Hochschulabschluss als in anderen Ländern in Deutschland. Also nur 33% gegenüber 45% im OECD-Schnitt. Aber da ist in den letzten Jahren gut aufgeholt worden, auch in der frühkindlichen Bildung ist sehr viel passiert, das wurde Deutschland heute attestiert. Aber und die größte Stärke, das hat die OECD hervorgehoben, ist die deutsche berufliche Bildung. Das war auch der Schwerpunkt, hast du ja schon gesagt, und des Bildungsberichts. Und hier ist Deutschland sehr stark. Das ist auch eine große Absicherung gegen Arbeitslosigkeit, die jetzt auch als Folge der Corona-Pandemie drohen wird. Und das könnte auch eine Schlüsselrolle spielen in der Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie. So hat es jedenfalls die OECD heute ganz ausdrücklich dargestellt.
Ich schaue mal in die Richtung von Hans-Dieter Heimendahl zum lobenden Teil.
Mich freut das sehr. Das ist ja kein neuer Gedanke, das Lob für das duale Bildungssystem. Manchmal, wenn man davor steht, staunt man auch ein bisschen über so die große Neigung, dann auch Dinge zu verschulen. Aber insgesamt ist es eben doch ein großer Erkenntnisgewinn und eben auch eine Vermittlung von klar greifbaren guten Kompetenzen. Zwei meiner Söhne sind in und kurz vor Wegen in dem dualen Bildungssystem. Und da ist mir
also erst aufgegangen. Also das heißt konkret Ausbildung.
Genau. Genau. Der eine macht eine Ausbildung als Krankenpfleger und der andere kommt jetzt in eine berufsvorbereitende Maßnahme. Und da ist mir nochmal klar geworden, wie hoch differenziert auch dieses duale Bildungssystem ist. Dass es nicht nur der Erfolg der großen Praxisnähe ist, sondern eben insgesamt im Verbund auch der Erfolg von sehr abgestuften Bildungsgängen. Ja, also von theoriereduzierten Ausbildungen als Fachwerker über eine normale, in Anführungsstrichen, Grundausbildung in 3 Jahren, das, was man früher Lehre nannte, bis hin eben zu Ausbildungen, die dann in Richtung Fachhochschule gehen. Und man kann auch an vielen Stellen immer wieder draufsatteln. Also die Differenzierung des dualen Systems ist ein großer, großer Vorzug.
Ja, und eben auch mit immer besseren Karrierechancen und eben relativ großer Sicherheit. Also wenn man auf die Zahlen von 2019 von diesem OECD-Bericht schaut, also 88% der 25- bis 34-Jährigen mit einem beruflichen Abschluss waren in Beschäftigung. Und das sind genauso viele wie ihre Altersgenossen mit akademischem Abschluss. Also da besteht kein großer Unterschied, was die Sicherheit der Ausbildungsplätze angeht. Allerdings schon natürlich beim Einkommen. Also wer studiert hat, der verdient im Schnitt 61% mehr als die Person mit beruflichem Abschluss. Und das ist natürlich gerade, wenn man auf die Corona-Krise schaut, relativ ernüchternd. Denn gerade diese Berufe haben ja die Hauptlast getragen im Gesundheitsbereich. Mhm. Und das ist vielleicht eins der positiven Ergebnisse von Corona, dass diese Diskrepanz zumindest jetzt stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt ist.
Ins Bewusstsein, ja. Taten muss man wahrscheinlich nochmal abwarten, inwieweit genau. Die wirklich greifen. Jetzt haben wir weitgehend über diesen lobenden Teil gesprochen, also berufliche Bildung in Deutschland, starke Säule, gute Säule. Worin bestand der Teil, der zu tadeln war von Seiten der OECD?
Also erstmal interessant fand ich die Aussage, dass die Schulen in Deutschland im Schnitt 3 Wochen länger geschlossen waren als in anderen Ländern, also 17 Wochen gegenüber 14 Wochen. Und mit natürlich Folgen, wie wir alle wissen, vor allem für die Schülerinnen und Schüler aus ärmeren Familien, die weniger Unterstützung bekommen haben von zu Hause oder denen die technische Ausstattung fehlte. Das ist jetzt alles wieder ganz gut angelaufen, aber das große Problem ist eben weiterhin auch die mangelnde digitale Ausstattung in Deutschland. Die ist nämlich viel größer als anderswo. Und wenn man da wieder auf die Zahlen schaut, laut Selbstauskunft der Schulleiter hatten in Deutschland 2018, also vor der Corona-Krise, nur rund 1/3 der Schüler Zugang zu einer effektiven digitalen Lernplattform. Und im OECD-Schnitt waren das 54%, also sehr viel mehr. Und zum Beispiel in den Ländern wie Dänemark oder Singapur waren das 90%. Und ein ganz wichtiger Punkt auch, das duale System schafft zwar größere Sicherheit vor drohender Arbeitslosigkeit, aber auch eine große Abhängigkeit. Denn ein Großteil der Kosten für die berufliche Ausbildung kommt von der Wirtschaft, von den Betrieben. Und angesichts der schweren Rezession, mit der wir jetzt rechnen müssen, die uns jetzt bevorsteht, könnte eben gerade diese private Bildungsfinanzierung gefährdet sein, weil die Wirtschaft einfach in der Krise, wenn sie mit der Insolvenz kämpft, werden Betriebe schlicht nicht mehr ausbilden. Und noch eine dritte Herausforderung, die für Deutschland gilt, aber auch für viele andere OECD-Länder, das sind die überalterten Lehrer. Also 2018 waren 41% der Lehrer in Deutschland über 50 und nur 7% unter 30.
Da würde man ja fast schon befürchten, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Problem der
Digitalisierung.
Obwohl,
ich muss an der Stelle sagen, also es gibt ja viele politische Probleme, da kann man auch nachvollziehen, warum es schwierig ist, das zu lösen. Diese mangelnde Ausstattung digitaler Infrastruktur in den Schulen, angesichts der Tatsache, dass ja alle Ebenen, vor allem der Bund, unglaublich viel Geld in die Hand genommen hat schon und jetzt in die Hand nimmt, es bleibt für mich ein Rätsel.
Ja, also ich fand trotzdem aber einen Satz von Andreas Schleicher, dem Direktor, OECD-Bildungsdirektor heute, fand ich ganz schön, den er dann noch sagte. Er sagte, in der Krise liegt auch eine große Chance. Das ist jetzt natürlich eine Floskel, aber er sagte, also die Schulen und die Gesellschaft hat insgesamt im Bereich digitale Investitionen einen so großen Schub gemacht, dass er glaubt, man könnte vielleicht im Rückblick die Corona-Zeit möglicherweise auch als das erste Jahr des 21. Jahrhunderts sehen.
Okay.
Weil es uns sozusagen radikal in ein neues Zeitalter katapultiert hat.
Die Kritik an der mangelnden Digitalisierung bezieht sich auf die Kompetenz, nicht darauf, dass man dann besser für Pandemien und dezentrales Lehren gewappnet sei, oder?
Ja, aber natürlich auch in die Investitionen. Also was jetzt passiert in der Gesellschaft ist, das ist ja sehr viel. Also im Bereich der Schulen, der Digitalpakt, das wurde heute auch nochmal gesagt, das ist ein ganz wichtiger Baustein für die Ausstattung der Schulen. Aber klar, das Ausstattung, dann geht es viel größer, die Herausforderung natürlich bei der Ausbildung der Lehrer. Die müssen damit auch umgehen können, beim Umgang auch der Schüler mit diesen digitalen Mitteln. Also das hat sich ja auch gezeigt, dass die viele Schüler zwar gut daddeln können, aber zum Beispiel damit sich online oder auf einer Lernplattform die entsprechenden Lerninhalte zusammenzusuchen, das erfordert auch eine gewisse Kompetenz.
Christiane Habermals, vielen Dank für diesen Input. Und an dieser Stelle muss ich auch schon sagen, vielen Dank, Hans-Dieter Heimdall, für den Besuch hier heute. Aber eine wichtige Sache müssen Sie noch sagen. Man kann den Rias Kamarko hören.
Genau. Nämlich. Wer Anteil genommen hat an meinem Konzertbesuch, der kann ihn mit nachvollziehen. Jesu, meine Freude von Johann Sebastian Bach. Wir haben das Konzert mitgeschnitten und senden es Donnerstag ab 20:03 Uhr, übermorgen.